Wir können ja eh so reihum machen, wenn immer.
Also. Okay. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihrem Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten.
Allein hütet euch vor dem Verbannten, dass ihr euch nicht verbannt, so ihr des Verbannten etwas nehmt und macht das Lager Israel verbannt und bringt es ins Unglück.
Alles bleibt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn sollen sie kommen. Er soll es kommen.
Philipper 20.
Und sie verstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war: an Mann und Frau und alt und jung, an Rind, Schaf und Esel mit der Schärfe des Schwertes.
24 dann.
Aber die Stadt und alles, was darin war, verbannten sie mit Feuer. Verbannten sie mit Feuer, nur das Silber und Gold und das eherne und eiserne Gerät taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn.
Hallo. Dann machen wir 7, Vers 1.
Und Achan, der Sohn des Kaimes, des Sohnes Sachs, des Sohnes Seras, vom Stamm Jonah, nahm etwas von der Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israel.
Jetzt mache ich weiter mit 11 und da lesen wir bis 13 dann. Also ich mache mit 11 weiter. Israel hat sich versündigt, sie haben meinen Bund übertreten, den ich geboten habe, und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt.
Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn er nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Mhm.
Steh auf, heilige das Volk, und sprich, heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Gebanntes ist in deine Mitte, Israel. Du wirst von vor deinen Feinden Gebannte aus eurer Mitte weg.
Nee, nicht bestehen.
Du wirst von deinen Feinden nicht bestehen.
Doch, stimmt schon.
Bis ihr das Gebannte aus eurer Mitte weg
ist. Eine Zeit.
Ja. So, okay.
Daniel 15.
Und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden. Er selbst und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen.
Wilfried 25.
Da nahm Joshua, das ist 24, gell?
Ja, 25.
Und Joshua sagt.
Joshua sprach.
Ah, da ist das schon Schluss. Und Joshua sagte: Wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn. Und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen.
Alexander den Letzten.
Und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag.
Amen. Herr Jesus.
Amen.
So, wir haben jetzt aus Kapitel 6 und aus 7 alle Verse letztendlich gelesen, die mit Bann zu tun haben. Das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Hast du gemerkt?
Nein.
Siehst du, dann ist gut, dass wir drüber reden. Gell? Okay.
Wir haben absichtlich alle Verse genommen und alle weggelassen, die jetzt damit nichts zu tun haben, damit wir diese Linie sehen, was es mit dem Bann auf sich hat. Und wenn ich ehrlich bin, eigentlich ist so etwas in einem, das sagt, die Verse, die lassen wir eigentlich lieber gar nicht. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber die haben sowas, man will sie kaum lesen und wahrscheinlich auch gar nicht drüber Gemeinschaft haben. Ich weiß nicht. Geht es nur mir so oder geht es noch jemand so ähnlich?
Ich denke, die sind sehr gesund, oder?
Okay.
Also mir geht es ähnlich wie dir.
Okay. Aber er ist für Gesundheit. Hoffen wir, dass sie gesund sind, ja. Amen. Sie sind auf jeden Fall, wie soll ich sagen, verlesen sind sie einfach. Wenn du drinsteckst, sind sie sehr schrecklich. Ja? Mhm. Selbst wenn du es tun sollst. In Kapitel 6 sagt er ja zu den Israeliten, der Herr, ihr sollt es tun. Könnt ihr dann nochmal zurückgehen? Das ist ja, und die Stadt selbst und alles, was darin ist, Vers 17, 6, 17, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben. Und dann heißt ja, was du auch alles entsprechend den Bann vollstrecken, Äußer 20. Sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war. An Mann und Frau, an Alt und Jung, Rind, Schaf, Esel. So, alles wurde getötet. Und sollte auch getötet werden. So, wenn das so liegt, ist schon sehr hart, oder? Ja, es ist hart, also kannst du sagen, was willst. Du sollst alles, was da drin lebt, umbringen. Und es heißt auch, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. So, der Bann geht vom Herrn aus. Und jetzt gab es ja schon mal auch die Frage, was ist Bann? Beispiel, wir fangen ja mit dem Bach vielfach halt immer so viel an.
Ja, gesagt, das ist so wie, also heutzutage nichts, irgendwas, was vernichtet werden muss. Also zum Beispiel diese Ebola oder wie heißt das, gab es ja. Gab's, ja? Das alles, was in Kontakt damit war, musste wirklich vernichtet werden. Muss.
Okay, genau, das trifft auch den Punkt sehr gut. Ein anderes deutsches Wort dafür, das ich gefunden habe, ist Vernichtungsweihe. Mhm. Das trifft den Punkt. Es ist der Vernichtung geweiht. Mhm. So Jericho mit all seinen Insassen und Einwohnern, außer der Hure Rahab und ihrem Hause, war der Vernichtung geweiht. Und Israel sollte dieses Urteil, das war ein Urteil, das Gott gesprochen hat über diese Stadt. Und Israel sollte es ausführen. Das werden wir ein paar Mal sehen. Also das ist nicht einmalig, sondern sie müssen oft den Bann ausüben, um ins gute Land reinzukommen. Das ist sehr wichtig. Wir werden noch sehen, es hat mit uns heute zu tun. Wenn es auf heute nicht anwenden kannst, nutzt nichts, dann ist es reine Geschichte. Hast du schon mal nachgeschlagen?
Ja, ich habe übrigens deswegen Bann habe ich nicht.
Ja, prima. Halleluja, Leute, die sich vorbereiten.
So. Ja, aber ich habe es jetzt nicht wiederholt. Das war so kompliziert.
Schöne Hochschule.
Schön. Nee, ich fand ja die Frau auch so gut wie die Schwester. Das ist überhaupt gar nicht.
Ja, es ist auch gut. Weißt du, sonst lesen wir oft Verse und sie haben keinen Bezug zu uns, weil wir nichts damit anfangen, richtig? dann fehlt uns ein ganzer Teil der Schrift.
Also hier mal, bannen bedeutet eine Person, ein Tier oder eine Sache dem Verfügungsbereich des Menschen entziehen und der Gottheit zur Verfügung stellen oder weihen. Das geschah in der Regel durch Vernichtung. Gebanntes galt darum als heilig. Das hebräische Sherem heißt der Vernichtung, weihen, vernichten. Vielleicht auch vom äthiopischen Kamara, vom profanen weltlichen Gebrauch ausschließen. Das ist mal ganz kurz, da steht noch einiges noch drin.
Ist okay. Aber das geht in die Richtung. Es ist der Vernichtung geweiht. Und das müssen wir auch sehen, das ist entscheidend. Gott hat hier etwas angeordnet, das vernichtet werden muss. Und wenn ich so jetzt kurz ins Neue Testament schwenke, gedanklich in die Verse, da fällt mir spontan etwas ein, was mir zu dieser Sache, wenn ich höre, der Vernichtung geweiht, was fällt euch da ein? Okay, aber noch krasser wie an Ananias und Sapphira.
Der alte Mensch, das Fleisch.
Er müsste weit nach hinten gehen, ganz weit ans Ende der Bibel. Was will ich?
Ja, die Babylon, die Hur.
Noch weiter.
Okay, dann die ganze Erde.
Nein,
alles
ist ein Feuersee.
Universum.
Ein Feuersee. Er ist ein Ort, wo auch Gott wirklich sehr viel, am Ende schmeißt er sogar den Tod und den Hades rein. Ja. Das heißt, kennst du die Verse? Dann muss man sie holen. Ein bisschen. Komm, machen wir mal Offenbarung 20, würde ich fast sagen. Das ist nämlich auch gleichzeitig der zweite Punkt. Waren 2010? Okay. Amen. Das können wir gemeinsam lesen. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden Tag und Nacht gequält werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Ja, und vielleicht noch weiter, oder? 13 bis 15.
Amen.
Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht verzeichnet gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.
Amen. So, Gott hat, wenn wir jetzt in der Offenbarung hier kurz bleiben, einen Ort bestimmt, wo er wirklich das Böse und alles, was damit zu tun hat, hineinwirft. Ja, das ist im Grunde genommen der Ort für Satan und seine Engel. Wisst ihr einen Vers, der zeigt, dass er ursprünglich, der Feuersee, nur gedacht wird, war, von Gott gedacht war, für Satan und seine Engel? Es gibt einen Vers im Neuen Testament. Das ist Matthäus. Aber muss man auch finden. Das ist so ein bisschen über die Endzeitrede in dem Gebiet. Kennt ihr? Der heißt, wo da redet er über diesen und sagt, dass es eben nur für Satan und seine Engel gedacht ist. Weil ich habe ihn jetzt nicht spontan.
Wieso der Eisenschmied nicht den Satan seinen Engeln bereitet ist?
Ja, so, der Vers, genau.
Ja, das, dann gibt es schon den Vers, das ist schon korrekt.
Ich habe ihn, Matthäus 25, Vers 41. Aber, ja.
Ja, genau.
Ja. Das ist mal vor. Ist immer so.
Also bei den Böcken und Schafen, das Gericht über die Nationen.
Genau. Das dann zeigt, dass sie sogar direkt in den Feuersee wandern.
Ja. Dann sagt er auch denen, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist.
Ja. So, dieser Vers ist sehr wichtig, um auch Gottes Herz zu verstehen. Mhm. Ja. Gott war es nie irgendein Anliegen, dass je ein Mensch da reinkommt. Mhm. Das wollte er im Grunde seines Herzens nicht. Sondern der See war gedacht für Satan und seine Engel, weil sie entsprechend rebelliert haben. Ja? Aber, und das ist das Problem, das siehst du ja auch dann in Offenbarung 20, wenn es Menschen gibt, die sich so eins mit Satan machen, dass sie quasi ihm ziemlich entsprechen, ja, dann erleiden sie das gleiche Schicksal. Mhm. Und somit kommen auch Menschen in diesen See. Und du siehst, Gott richtet auch im Alten Bund teilweise massiv. Mir fällt jetzt noch spontan Sodom und Gomorra ein. Und natürlich Noah auch. Wo du aussiehst, die Erde ist so verderbt, jetzt gehen wir wieder zu Noah, wo Gott sagt, er hat keinen Weg mehr. Weißt du, sie waren so satanisch geworden, dass er das ausrotten musste. Wobei zu Noahs Zeit geschah noch etwas, das konnte er gar nicht brauchen. Nämlich hatten sich die Engel mit den Frauen der Menschen vereinigt. Und da kam eine Mutation, eine Mischung zwischen Engel und Mensch heraus. Und deswegen, das war vor Noah, darum hat er hier alles gerichtet, um auch diese Wesen zu eliminieren. Und danach, später in Sodom und Gomorra, hat er eine völlig schreckliche Stadt oder zwei, wo er gesagt hat, nur noch Vernichtung. Das müssen wir sehen. Gott richtet in gewissem Sinn mit Vernichtung in hohem Maße das Wesen des Teufels, ja, die Sünde. Und drum gibt es dann eben auch solche Fälle wie Jericho, wo Gott das Urteil gesprochen hat. Hier ist nichts zu machen, es ist zu vernichten. So hart das Kind. Und jetzt, bevor wir wieder zurückkehren in Josua, will ich schon auch vielleicht einen kleinen Bogen schlagen zu dem, was es uns heute, was hat es mit uns heute zu tun. Und da möchte ich erinnern, dass wir dabei sind, hineinzugehen ins gute Land. Ja, und wenn ihr euch noch ein bisschen an die Gemeinschaften von Josua und Jericho erinnert, haben wir gesehen, es hat zu tun mit einem Leben im Geist. Mhm. Ja, wenn wir hineinkommen ins gute Land und dann im guten Land leben, sind wir Christen, die im Geist leben. Ja, ein Christ, der im guten Land lebt, lebt im Geist. Mhm. Das will uns das Bild zeigen. Mhm. So ein normaler Weg ist eigentlich, im Geist zu leben. Das ist das Leben eines normalen Christen. dass wir damit teilweise Schwierigkeiten haben, ist noch ein anderes Thema. Ja? Aber mal, was hat Gott vor? Er will uns herausbringen aus Ägypten, durch die Wüste hindurch, hinein ins gute Land. Und auf uns gesprochen heißt es, wie soll ich sagen, dass wir lernen, unser ganzen Wandel, unser Sein in den Geist hineinzubringen. Und dabei gilt es von uns, bestimmte Dinge zu vernichten. Dann verstehe ich. Und da bräuchten wir jetzt wieder einige Verse, aber gehen wir Schritt für Schritt. Es gibt Verse, wo es heißt, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. So, das ist wichtig. Fleisch und Blut, dieser Wandel von uns, wo wir wie Fleisch und Blut wandeln, der muss völlig sterben. So hart das klingt, gell? Scharf. Aber es ist der Bereich, der Gottes Reich nicht erben kann. Weder jetzt, heute, noch in Zukunft. Amen, jetzt lehne ich mich mal zurück.
Ich fand den Vergleich gut, was Luba eigentlich schon erwähnt hat. Ja, wie mit so einer Seuche, ja, wie eine Krankheit, wie Ebola oder BSE oder irgendein Grippevirus, ja. Da kriegt man ja auch immer wieder mit, dass ja, muss alles, was damit in Kontakt ist, muss vernichtet werden. Ja, du kannst es nicht leben lassen, weil sonst wird am Ende alles kaputt sein. Und ich denke, das war sogar auch hier bei Josua oder bei dem Volk Israel auch ein Punkt. Der Herr hatte, es gibt auch Verse, wo er zeigt, dass das Volk des Landes, wenn sie unter dem Volk leben, und so war es auch später, haben sie eigentlich ihren Wandel, der gegen Gott war, auf die Kinder Israel übertragen. Ja. Und das, sie mussten, der Herr musste das Land wirklich reinigen davon. Und ja, es ist sicherlich auch für uns geistig heute auch ein klares Wort. Wir müssen uns auch davon hüten, die Dinge einfach so zu vermischen. Ja. Das Geistliche mit dem Fleisch. Ja. Ich mache dann keine saubere Unterscheidung. Ich lasse mein Fleisch mitleben. Ich merke zwar, es ist das Fleisch, aber vielleicht denke ich, ich kann es ja kontrollieren. Das ist immer etwas, was am Ende dazu führt, dass wir unter den Fall geraten. Ja. Sogar wieder. Dass am Ende alles kaputt ist. Ja. Und das ist schon deshalb ein gesundes Wort, wie Thomas auch schon gesagt hat. Ja.
Das erinnert mich auch. Also, wenn ich so lese, diese Esel und so weiter, dass man selbst auch die Tiere vernichten musste, so ein bisschen vom ersten Blick dann unverständlich, so, hä? So haben die Tiere getan, die verstehen doch auch gar nichts. Aber der Herr zeigt auch alles, selbst auch das Niedlichste, nicht nur das Schlimme, ja, Fleisch, sondern auch das gute Fleisch, das, was in unseren Augen niedlich und süß aussieht, irgendwann kann wirklich auch dazu bringen, dass es zum Tode bringt, ja, zum Gericht. Oder das Schlimmste finde ich, der Vers, der auch hier zeigt, der Herr, die Konsequenz, ja, der sagt, wenn ihr das nicht gebannte aus eurer Mitte nicht rausführt, dann werde ich nicht mit euch sein. Das war der Vers in Kapitel 7, Vers 12, ja. Denn sie sind zum Band geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gewand aus eurer Mutter
ausrottet.
Ja, ich finde wirklich, also hier ist die Konsequenz. Man kann nicht zwei Herren dienen, oder der Herr will nicht, dass man so ein Doppeltleben hat, wie du auch gerade gesagt hast. Das hat mich schon berührt. Ja, irgendwie, wenn der Herr was zeigt, hier ist das Gebannte, hier ist das, was ich richte, das muss ausgerottet werden. Selbst wenn es in meinen Augen nicht schlimm aussieht.
Genau.
Und das sind auch wie diese Füchse, ja, die auch der Herr sagt, auch, ich glaube, in den, dass man die.
Peterlieder gibt es
ja. Dass sie den Weinberg zerstören und so weiter. Die kleinen Füchschen, ja, das ist das Niedliche. Und ich glaube, das ist das Schwierigste. Ja. Weil während das böse Mörder und so weiter, das ist dann ganz klar und sofort und so. Und ich finde, es ist gut, dass es auch der Herr zeigt hier auch, das ist doch Schatten der Wirklichkeit, auch dass auch die Tiere vernichtet werden müssten. Weil ich kenne einige Beispiele, ja, selbst auch vor kurzem, ja, ein Bruder, der hat so ein kleines Füchschen gehabt, gelassen und die ganze Zeit gepflegt, und dann irgendwann ist es so gewachsen, also es war eine Sache, dass er dann weg vom Herrn gegangen ist. Und auch aus der Gemeinde, weil er einfach total angefangen hat, weltlich zu leben. Das war dann schon so groß, dass er das nicht ausrotten konnte.
Wir haben jetzt von Band gesprochen. Ich bin, habe da irgendwie mich erinnern müssen an im zweiten Buch Mose, da gibt es ja die Geschichte mit Amalek. Und da taucht jetzt das Wort Band zwar nicht auf, aber es ist letztendlich das Gleiche. Da heißt, danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Joshuas, dass ich dir Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Das ist so was Ähnliches wie Bann. Alle Erinnerung auslöschen.
Passt ja auch zu Amalek.
Und interessant finde ich, was jetzt kommt, Vers 15. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Und wenn ihr jetzt mal bei Joshua guckt, wir hören das Kapitel 8 auf, letzter Vers. Vers 8, Moment. 29, 30, vielleicht nicht der letzte Vers. 29, 30 meine ich, da heißt: Und der König von Ai und den König von Ai ließ er an einen Baum hängen bis zum Abend. Und bei Sonnenuntergang befahl Joshua, dass sie seine Leiche vom Baum herunternehmen. Und sie warfen sie an den Eingang des Stadttors und errichteten über ihr einen großen Steinhaufen, der bis zum heutigen Tag da ist. Damals baute Joshua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. Fand ich irgendwie schon, wo ich das Kapitel 7 und 8 gelesen habe, nachdem er jetzt alles vernichtet hat. Was machst du dann, wenn du alles vernichtet hast? Baust du dem Herrn einen Altar. Fand ich interessant. Dem der Amalek vernichtet hast, was machst du dann? Baust du dem Herrn einen Altar. Irgendwie hat es was zu sagen.
Klar, es passt auch. Weil wenn du das vernichtet hast, folgt diese völlige Hingabe. Verstehst? Oder andersrum. Du kannst dich Gott nicht völlig hingeben, wenn du noch kleine so Banddinge, egal welcher Art, wie du jetzt gesagt hast, hegst, pflegst oder in dein Zelt vergräbst oder. Es ist etwas vom Feind. Und wenn es nicht vernichtet wird, weißt du, der Herr kann mit dem Feind in keiner Weise zusammengehen. Mhm. Drum sagt er auch, ich gehe nicht mehr mit. Versteht ihr? Je mehr man Gemeinschaft hat, ich finde, es wird einfach klarer. Ich bin auch wieder der Meinung, wenn du das alleine liest, du kommst nicht klar. Mhm. Allein hätte ich mir das nicht zugetraut. So, ich wusste, das müssen wir angehen hier in Gemeinschaft. Ja? Weil es ist nicht so einfach. Mhm. Aber gemeinsam kann man was sehen. Und es geht nicht. Weißt, was er bannt, hat mit dem Teufel zu tun. Und ist bis zu einem gewissen Maß eins mit dem Teufel. Wie kann Gott und der Teufel eins sein? Das geht nicht. Verstehst du? Das geht nicht. Das will Gott auch gar nicht. Und drum, jetzt verstehe ich auch besser Kapitel 7,1 und ich verstehe auch besser 7,26. In 1 steht, da entbrannte der Zorn des Herrn. Und in 26 steht, da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Hm. Weißt du, so ein Vers, wenn Gott glüht vor Zorn. Geh mal in Offenbarung, da siehst du, was das bedeutet, wenn Gott vor Zorn glüht.
Wegen so einer Kleinigkeit würden wir sagen.
Ja, oder? Was soll das?
Herr
ein bisschen Mandel, ein bisschen Gold, ein wenig Silber. Das ist ja kleinlich. Also, das ist eine Betrachtungsweise. Man könnte denken, er ist kleinlich.
Mhm. Er ist heilig.
Und vor allem, was er sagt, ist gesagt. Mhm. Bei uns, was wir sagen, da muss man oft mal wieder revidieren, da muss man wieder zurückrudern, da muss man wieder klar machen und. Aber wenn Gott was sagt, das steht, was er gesagt hat. Mach es. So, Thomas, wenn Gott zu dir was sagt, mach es. Ich empfehle dir, du bist noch ein junger Kerl, bin schon älter,
das ist gesund.
Aber meine Erfahrung über viele Jahre ist, wenn Gott was sagt, Philipp, mach's. Du hast immer gewonnen. Mhm. Die Garantie kann ich dir geben. Wenn du hörst, was Gott zu dir sagt und du machst es, es ist immer ein Sieg. Mhm. Weil es Gott ist, weißt du? Er weiß, worum es geht. Er weiß, wie er uns zum Ziel bringt. Er weiß alles. Und wenn er schon zu uns was sagt, gibt es nur eins, mach es. Mhm. Er sagt zu Saul, bring ganz, wie er sagt, Amalek um. Alles, bring ganz Amalek um. Was macht Saul? Bringt fast alles um. Aber er hebt die Schafe auf, weil sie so nett sind, die kann man auf das Opfer nehmen. Mhm. Und den König, den Agag, hebt er auf. Warum auch immer, keine Ahnung. Das Beste, den Höchsten hebt er auf und die Schafe, er sagt noch, Schaf ist gut, kann man vor Gott opfern. Gar kein schlechtes Argument. Gott sagt, mach alles, vernichte alles und Saul sagt, ja okay, ich vernichte 99%. Was war das Ergebnis für Saul? Er hat sein Königtum verloren.
Ja.
So, wenn Gott irgend so irgendwas sagt, vollstrecke den Bann, nimm mal Schwert und hau drauf. Das ist gut. Das Schwert des Geistes.
Ein Bann ist ein Gericht, das Gott ausführt. Eines der größten Gerichte, die Gott ausgeführt hat, war zur Zeit Noahs. Da hat Gott radikal fast die ganze Erde ausgelöscht. Und wenn Gott Gericht ausübt, dann tut er es, um Satan zu vernichten. um sein Werk zu vernichten. Amen. Es gibt gar nicht einen Vers, ich weiß nicht genau, wo er steht. Seine Gerichte sind Herrlichkeit. Im ersten Augenblick auch schwer zu fassen, so ein Vers. Ja, aber es ist wunderbar. Wenn Gott Gericht ausübt, dann ist es wunderbar. Eine Herrlichkeit. Denn er hat ein Ziel. Er will Satan vernichten.
Amen.
Den Menschen soll er vernichten.
Ja.
Und das, was Gott beseitigen will, auch in 2. Petrus 3 heißt es, aber die jetzigen Himmel und die Erde sind durch dasselbe Wort für das Feuer aufbewahrt und werden aufgehoben für den Tag des Gerichts und der Vernichtung der gottlosen Menschen. Da geht es auch darum, die Gottlosigkeit zu beenden, zu vernichten. Gottlos bedeutet, ohne Gott ist das ist die Seite des Teufels. Wo gibt es absolute Gottlosigkeit? Das ist nur beim Satan. Er ist der Gegner Gottes. Und die Vernichtung von Satan ist Gottes Ziel. Dieser Band ist deswegen so, war Gott so zornig, weil dieses Gericht nicht so vollzogen wurde, wie Gott haben wollte.
Genau.
Sein Plan wird nicht erfüllt. Und das ist etwas, was man überhaupt nicht brauchen kann. Wenn wir uns gegen seinen Plan stellen, ist nicht gut. Herr Jesus. Der Herr verzögert die Verheißungen nicht, die manche es für eine Verzögerung achten, sondern er ist langmütig gegen euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Krachen zergehen und die Elemente werden vor Hitze brennen und sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Amen.
Weißt du, was ja wunderbar ist, wir wollen ja jetzt Schritt für Schritt hinein ins gute Land. Was mir gefällt, Sie müssen nicht das gesamte gute Land jetzt an einem Tag oder an einem Monat alle umbringen, die da drin sind. Mhm. Verstehst? Sondern Sie fangen langsam an. In Jericho haben Sie angefangen. Eine Stadt. Verstehst? Mhm. Und danach Ei. Und dann werden wir ja sehen, wie es weitergeht. Das ist etwas, was mich jetzt auch wieder hinsichtlich meiner Umwandlung heute, was mich ein bisschen beruhigt. Weißt, in mir ist viel, was Gott nicht gefällt. Verstehst du? Dir auch. Wo ist denn leider gerade? Egal. Es ist so, in uns hat es das Fleisch, ja? Und vieles in uns gefällt Gott nicht. Mhm. Aber du musst jetzt nicht innerhalb der nächsten 4 Wochen so sein wie Jesus. Das geht auch nicht. Also es geht einfach auch gar nicht. Selbst wenn du das probieren wolltest, das bringt es nicht. Sondern es ist ein langsamer Prozess. Aber Stück für Stück gilt es in uns, Dinge zu töten und zu vernichten. Weil 1. Johannesbrief heißt, wir werden sein, wie er ist, wie Jesus ist. Ha. Das ist eine große Sache. Da muss schon was geschehen. Und Matthäus sagt, wir sollen vollkommen sein, wie der Vater. Vollkommen wie Gott Vater, sagt Matthäus. Und da denken wir immer, das geht so, geht halt so irgendwie. Nee. Nicht irgendwie. Du musst schon mitmachen. Du musst in dir töten lassen. Vielfach ist sogar, dass der Geist, weißt du, musst mit dem Geist zusammen, wo er mal sagt, die Handlungen des Leibes töten. Weißt du, eigentlich, Also ich fange an, was zu genießen an der Sache so mehr und mehr. Mhm. Weil ich sehe, es ist praktisch. Weil in uns nach wie vor, jeder weiß bei sich, wo noch so Amalekiter wohnen, wo noch Jericho-Kameraden versteckt sind und. Mhm. Und die gilt zusammen mit dem Herrn zu töten. Mhm. Ja, bestimmte Dinge. Dies, jenes. Mhm.
Und es geht um unseren Wandel, letztendlich, jetzt auf heute bezogen. Wenn wir das gute Land einnehmen wollen, gilt es, dem Herrn gemäß auch zu leben, zu wandeln. In die Verse gerade in Philipper 3 ab 17 lese ich, zeigen das auch. Seid gemeinsam meine Nachahmer, Brüder, und beobachtet die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln von denen, die ich euch oft gesagt habe und nun sogar mit Tränen sage, die sind die Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende Vernichtung, deren Gott der Bauch ist und deren Ruhm in ihrer Schande liegt, die ihren Sinn auf die irdischen Dinge richten. Denn unsere Bürgschaft ist in den Himmel, von wo wir auch sehnlich einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Leib unserer Nichtigkeit umwandeln wird, dass er gleich sei dem Leib seiner Herrlichkeit, nach der Wirkung des, der sich auch alle Dinge untertan machen kann. Das zeigt auch hier, dass es um die Umwandlung geht. Das Ziel ist, dass wir umgewandelt werden.
Amen.
Und alles, was sich dem Herrn in die Wege stellt, wird der Vernichtung preisgegeben.
Und zurück zu Josua und zu Achan, wenn du dann anfängst, nicht mehr zu hören, was Gott sagt, dann stoppt es. Das müssen wir auch sehen. Mhm. Unsere Umwandlung funktioniert immer so lange, wie wir mit dem Herrn eins sind und er mit uns eins ist. Sobald wir dann nicht auf seine Stimme hören und nicht tun, was er sagt, von dem Tag X an stoppst du deine Umwandlung. Und zwar genauso lang, bis du mit ihm wieder eins bist. Das sehe ich fast so ähnlich wie bei der Geschichte Abrahams, wo 13 Jahre ein gewisser Stopp ist. Du gar nicht mehr mitkriegst, dass Gott ihm erschienen ist. Und dann erscheint ihm Gott wieder. Und das ist auch so. Wenn du jetzt in die Welt gehst, für 2 Jahre oder 3, in der Zeit stoppt die Umwandlung. Sie stoppt einfach. Verstehst du? Du machst dann in der Welt halt 3 Jahre, was weiß ich, was du machst. Verstehst du? Aber Umwandlungsstopp.
Es geht sogar zurück. Weißt du, ich denke, sie wären auch wieder rausgetrieben worden aus dem Land, was sie schon eingenommen haben. Also, kannst du jetzt nicht sagen,
was ich habe, habe ich.
Das habe ich, ja. Das ist so. Okay, ja. Das, ja, muss man wirklich schnell Buße tun, wie auch sie es getan haben.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das passt oder aber hier war ich gerade erinnert, die Woche Römer 1 gelesen. Und ich habe gelesen über die Gottlosen, ja, da steht geschrieben, und steht geschrieben, dass Gott hat sie extra, also halt, das sind die Menschen, die Gott kannten. Das sind nicht irgendwelche, die Gott nicht kannten, sondern kannten und haben aber trotzdem ihre Begierden und dieses Fleisch, das eigentlich vernichtet werden soll, ja. Und wie, ich weiß nicht, irgendwo auch da steht, in Römer steht der Vers dann, dass man die Handlungen des Fleisches töten soll. Und dann, das bestätigt das, was Daniel auch sagt, ich glaube, ich habe es auch gemerkt bei vielen, die werden dann, man denkt, ja, wie können sie dazu kommen, wenn sie schon Gott kennen, aber Gott lässt es extra zu, dass sie steht, ja, und so wie sie es verworfen haben, Gott in der vollen Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, im verworfenen Sinn zu tun, was unsittlich ist. Und überhaupt halt auch in ihren Begierden, Vers 24, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihres Herzens zu unreiner Reinheit ihrer Leiber untereinander zu entehren und so weiter. Und es zeigt halt, was sehr viele Christen sagen heute, oder überhaupt halt manchmal denkt man, ach, jetzt gerade passiert nichts und so, dass dieses Gericht, was damals war, sofort, ja, das kam über das Gebannte, ja, heutzutage ist es nicht so sichtbar und es bleibt da und irgendwie spürt man es noch nicht, aber das ist wirklich sehr schädlich, ja, das bringt dich zurück und dann selbst auch das, was man vom Herrn erkannt hat, am Ende wirklich, ja, hat man den Eindruck, hat dieser Mensch überhaupt den Gott gekannt, bis er natürlich sich zum Herrn wendet. Aber es ist sehr gefährlich, also dieser Zustand. Und ich glaube, heutzutage, dadurch, dass der Herr auch versprochen hat, so die Erde nicht zu richten nach der Überflut, ja, heißt das Überflut?
Sintflut,
genau. Die Menschen nehmen das sehr locker, auch die Christen nehmen es so sehr locker. Ich merke auch, wenn ich irgendwie mit jemandem spreche und so, dann sehr oft, ja, Gott ist Liebe und alles ist Liebe und so weiter. Und selbst auch die, ja, die eine, wie heißt das, eine, ja, die, das man auch heutzutage in der Kirche selbst auch Mann mit Mann traut und so weiter oder so. Alles ist Liebe, Gott ist Liebe. Und in Gottes Namen.
Der letzte Vers heißt, obgleich sie Gottes gerechtes Urteil sehr wohl kennen, dass die solche Dinge treiben, des Todes würdig sind, tun sie diese nicht nur, sondern haben auch Gefallen mit denen, die sie treiben.
Dennoch, macht diese Leute nicht zu Christen, sie sind keine.
Ja, nein. Er sagt ja, jeder kennt Gott.
Muss in Ruhe lesen. Also es sind definitiv keine Christen.
Aber nicht
auch nicht Christen, auch nicht Christen wissen wohl, dass es Gott gibt und erkennen auch bis zu einem gewissen Maß Wahrheit von Gott und dass es Gott gibt und so weiter. Aber das würde zu weit führen. Du musst es dir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Es sind definitiv keine Christen.
Aber kann es nicht sein? Also ich kenne halt wirklich leider, selbst ein Mädchen, die zusammen mit mir gewohnt hat in meinen Studienzeiten, hat mit den Studenten in diesem, wie heißt es, SS, Verein der Christlichen, so wie ihr, SMT, genau. Und sie hat es geleitet an dem Ort, wo ich war. Also halt war eine von den Verantwortlichen. Und jetzt ist sie lesbisch geworden.
Okay, das ist ein anderes Thema.
Also ja. Ich habe dann gedacht, also sie ist so Stück für Stück vom Herrn.
Okay. Aber es ist definitiv, dass sie gerettet ist. Dass ich SMD bin, heißt nur lange, dass ich gläubig und gerettet bin. In der SMT, das bedeutet nee, nicht viel.
Sie war schon gläubig, also sie hat auch mit mir zusammen gebetet und also sie hat alleine auch gebetet, aber der Punkt war, sie hat auch was geliebt, also warum ist sie so geworden?
Ich denke, weil sie im Neuen Testament steht auch, dass der eine da die Welt lieb gewonnen hat, das ist auch so ähnlich, das geht ja immer.
Sie hat halt einen Jungen geliebt, der auch im SMD war und der hat sich dann mit einer anderen Schwester, die war auch christlich, kenne sie nicht, verlobt und dann geheiratet. Und dann hat sie sich völlig vom Herrn abgewendet und die war so eine Depression.
Okay. Das ist auch, wie soll ich sagen, das ist kein Widerspruch. Wenn du dich vom Herrn abwendest, kannst du werden wie ein Ungläubiger. Aber dennoch ist diese Passage hier drin nicht für Gläubige gedacht. Das ist nicht der Umkehrschluss. Das darf schon machen.
Amen.
Was ich gut finde, ist, wenn man das jetzt auf unser bezieht, die wollen jetzt das gute Land einnehmen. Und der Herr zeigt ihnen ganz am Anfang ja durch das Bild von Jericho erstmal, dass wenn du dieses gute Land einnehmen willst, darfst du da keine Kompromisse eingehen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich, wie du jetzt so gesagt hast, ich gehe vielleicht ein Stück mit der Religion, ein Stück mit der Welt und dann noch ein Stück mit dem Herrn. Sondern das Bild zeigt eigentlich, du musst vollkommen eine Position einnehmen, nämlich die Position Gottes, und alles andere muss weichen. Von Jericho bleibt nichts übrig. Gott lässt von dieser großen Stadt, es war wahrscheinlich die größte Stadt in diesem Land überhaupt, er lässt nichts übrig. Ja? Alles wird vernichtet. Und das Schlimme am Geistigen oder das Schlimme am Vorangehen ist, wenn wir diesen Stand verlassen. Mit Joshua hat er eigentlich, kann man sagen, einen Maßstab gesetzt. Der Maßstab ist vollkommen Gott. Eigentlich nichts anderes wie 100% Gott. Mehr nicht, heißt es eigentlich. Das heißt, du stellst dich 100% auf die Seite Gottes. Gott sagt, alles unter den Bann, dann machst du 100% den Bann, dann hast du 100% Gott. Wenn du nur 99% verbannst, dann hast du halt nicht 100% Gott. Wie der Saul. Der Saul hat 99 umgebracht. Von den Menschen gesehen hat er ja nur den Acker überleben gelassen. Also ja, nicht mal 1%. Ja. Aber damit hat er sein Königreich verworfen. Überleg mal. Der machte erst sehr klein, untreu in einen kleinen Punkt und er sagt, du kannst nur König sein. Ja. Und das ist ja auch oft das Problem des Christen. Du wirst Christ und dann ist die Frage, bist du 100% oder nur 99 oder nur 98 oder nur 97? Sie waren hier erstmal alle 100%, wunderbar. Dann aber bei Ei fing schon an, dass der Erste angefangen hat, nicht mehr 100% zu sein. Also eigentlich schon bei Jericho, ja, weil ja Jericho schon nicht 100% war. Das Ergebnis ist, es beginnt sofort ein Niedergang.
Ja.
Und wenn du weiter guckst, stellst du fest, das Volk Israel, es geht weiter nieder. Also am Anfang, dann gleich in der nächsten Geschichte, dann fangen sie an, sich von denen da was vormachen zu lassen, ja, die sie eigentlich umbringen lassen sollen, mit denen, sie sollen den Bann an ihnen vollstrecken und mal einen Bund mit ihnen. Klar, nicht absichtlich, aber sie lassen sich fangen durch die List des Feindes.
Ja.
Und später werden sie immer, wenn man so will, schwächer. Aber da heißt, sie konnten sie nicht vertreiben. Schon witzig, wie sollen sie hier nicht auch vertreiben können? Denn sie können die Stadt niedermachen. Bei den Jebusiter heißt, sie konnten sie nicht vertreiben. Sie sind immer schwächer geworden, weil diese Absolutheit hat immer mehr nachgelassen. Und Absolutheit heißt halt absolut. Ja, Gott ist absolut, Gott ist absolut, Gott ist absolut in der Liebe. Wir sind nicht absolut in der Liebe. Gott ist absolut im Gericht. Wir sind nicht absolut im Gericht. Gott ist absolut in der Gnade. Wir sind nicht 100% in der Gnade. Weißt? Gott, was Gott macht, ist immer absolut. Wir sind immer so nicht absolut. Und dadurch gibt es da schon viel Schwierigkeiten. Wären wir immer so wie Gott, wird alles klar sein. Aber ich sehe halt sehr wichtig, auf uns übertragen, auf ob wir jetzt jung sind, jung ist ein gutes Alter, weil das waren ja die Jungen, die das eingenommen haben. Die Alten sind auch wichtig, aber absolut sein, ja. Und wenn du jung bist, ist noch schwieriger. Wenn du alt bist, hast du auch deine Probleme, da kommt wieder andere Sache, aber wenn du schon jung nicht absolut bist, wie willst du
Sie
will schon dein Altabsolutes sein noch, weißt du? Wenn du nicht am Anfang schon absolut bist, dann hast du verspielt.
Ja,
weißt du, wenn du schon mit Sauerteig anfängst und wenn es nur ein bisschen ist, dann wirst du nie ans Ziel kommen, wirst du nie so brauchbar sein, im Grunde, wie du es vielleicht sogar sein möchtest. Weißt du, es gibt viele junge Geschwister, die eigentlich dem Herrn dienen wollen, die so für den Herrn sein wollen. Aber die halt nicht 100% sind. Die nicht voll wirklich den Willen des Herrn tun. Das sind alles in ihr begeistert. Die wollen den Willen des Herrn tun ins gute Land. Der Ahab sagt, ich bin für den Herrn, aber ein bisschen Gold kann ja nicht schaden. Achan, ja, das heißt, und dann geht's weiter. Und jeder hat noch ein bisschen was er gerne noch behalten will. Und damit kommt dann dieses schöne Christentum zustande, wo jeder hat, was er noch haben will. Und Gott kann am Schluss gar nichts mehr machen. Ja,
genau.
Weißt du, wenn du Joshua anschaust, hörst du mal die Reden am Ende, was Joshua über sie sagt. Katastrophal.
das Zeugnis, was er über sie ausstellt, er sagt, ihr seid eigentlich ein katastrophaler Haufen. Weil sie haben sich so von Gott entfernt, weißt du? Sie haben so viel verloren, weil sie eben immer mehr abgebaut haben. Die Frage ist nur, wir müssen absolut im Herrn sein, nicht absolut in der Religion.
Amen.
Weißt du, nicht durch Menschen gefangen, das ist immer
nicht die Gefahr. Nicht absolut in deiner Kraft.
Genau.
Ja. In deiner Fähigkeit, ja. In deinem Können.
Ja.
Genau. Das hilft auch gar nichts. Ja.
Das ist das Dumme, dass für den Herrn 100%, das fällt uns sehr schwer. Eigentlich können wir es von uns aus gar nicht. Aber wenn dann ein Mensch kommt und sagt, folge mir, gib deine ganze Kraft, da sind wir dann bereit. Da sind wir fähiger, weil das uns mehr anspricht. Gott spricht uns manchmal nicht so an, weil es auch für uns dann unangenehm wird, weißt? Weil nicht immer das ist, was wir hören wollen. Der Aaron? Ja, der muss seine Lust lassen. So ein Mäntelchen hätte ich auch gern. Sieh doch, bin ich doch was, endlich. Wir haben ja auch einen Bruder, wir haben sie gefangen, der eine Bruder. Wir haben Dienst für dich.
Ja, genau.
Ich habe auch in Frankfurt einen Kind.
Das ist Gruppe, weißt du? Der ist halt der Dienstmäntel.
Ah ja. Das ist ein Amt, ja.
Maschinenleiter.
Gerd Brengel, kennst du noch Gerd Brengel? Ich habe ihn ja von Frankfurt, ein glühender Bruder, der immer aufgestanden ist. Irgendwann haben sie im Job auch Angebote in der Religion. Okay, jetzt ist er dann halt.
Beschleider.
Ja, Beschleider. Ist doch schön, oder? Der Herr weiß, der Feind weiß schon, wie er uns packt.
Egal.
Aber das ist wichtig. Wir müssen absolut beginnen. Und deswegen ist auch das Christentum so schwach geworden. Weil die, die den Herrn neu aufnehmen, sind oft schon noch so halber gerettet. Weißt du, irgendwo. Das ist ja oft so. Wie ist denn mit dem Evangelium? Du musst ihnen ja das Evangelium auf dem silbernen Tablett servieren. Du musst ihnen noch so viele Vorteile geben, was der Herr dir alles gibt und so, und dann musst du dich wundern, dass das dann ein Kämpfer oder kein Kämpfer wird. Das Volk Israel hat gehört, es gibt ein gutes Land. Aber sie haben auch gehört, wir haben einen eifersüchtigen Gott. Wir haben einer, der musst du dich beschneiden lassen, sonst wirst du gleich ausgetilgt. Fang ja nicht unbeschnitten an, dann ist es gleich aus. Weißt? Sie musste unbeschnitten, sie musste den Sauerteig ausfegen, sie musste das Passa halten, alles Dinge, die erstmal zeigen.
Schluss. Ja. Ich möchte noch was zu dieser Absolutheit sagen. Das, glaube ich, ist wirklich ein zentraler Punkt hier, um dieses Land einzunehmen. Du brauchst diese Haltung. Der Herr, was er sagt, das zählt. Ja, ich habe auch am letzten Sonntag haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, um die Frage, wie höre ich die Stimme des Herrn? Ja, auf was er sagt. Und ich kam gar nicht dazu, bis zum Ende zu erzählen, bin ich auch dabei. Aber der Punkt war eigentlich, der Herr hat mich da berührt, deine Haltung für mich ist gar nicht absolut. Ja. Ich hatte für den Herrn nach gefühlt 99%. Und ich habe gemerkt, es fehlt was. Aber das Problem ist einfach, wenn immer noch der König lebt, ja, wenn ich den König noch leben lasse, nämlich ich will selber immer noch bestimmen. Das kann, der braucht nicht viele, aber es gibt noch einen König in dir. Den hast du leben lassen. Du hast noch nicht das Hauptsein wirklich dem Herrn abgegeben. Und das ist etwas, was der Herr nicht brauchen kann. Ja? Das muss nicht viel sein. Du kannst alles vernichten, aber lässt den König leben. Und nicht der Herr ist der König. Und das muss weg. Das muss einfach weg. Und dann kann der Herr auch weitergehen, ja.
Diese Absolutheit, die sollte aber einen göttlichen Maßstab haben.
Ja.
Wir sind oft absolut, aber nach menschlicher Vorstellung absolut. Und das ist auch eine falsche Richtung.
Ja, genau.
Manche sind so
absolut
so brennen,
ja.
Und dann sind sie so gegen Gott.
Ja.
Saulus war auch
absolut.
Das Sendschreiben an Laodicea, da steht in Vers 17, weil du sagst, ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin so stark. Ich bin so absolut, kann man sagen.
Genau.
Ja, ich bin. Allein schon, dass ich bin.
Ja, ich bin.
Und bin reich geworden und brauche nichts und niemanden.
Ja.
Nicht mal Gott.
Genau.
Und weiß nicht, und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich und arm und blind und bloß bist. Eine Absolutheit ohne Gott. Der Herr muss im Zentrum sein. Und unsere Beziehung muss zu ihm da sein. Die muss gesund sein. Dann ist sie okay.
Vielleicht das, was wir doch auch letztes Mal berührt haben bei Josua, seine Haltung. Er war ja so absolut so reingegangen, aber er war trotzdem sehr abhängig vom Herrn. Also ohne ihn konnte er da gar nichts machen. Es war nicht seine eigene Stärke, das alles niederzumachen, sondern er hat den Herrn, er hat auf den Herrn geachtet. Oh, Herr.
Ja, das ist, es beeindruckt mich jetzt auch, weil es wirklich der Eingang in das Reich ist, jetzt hineinzugehen. Ja, sie wollen jetzt in das gute Land rein. Und gleich jetzt kommen so starke Verse, weißt du, auch so eine starke Begebenheit. Und auch so, jetzt sage ich mal, Gott ist so hart, ja. Radiert Achan und seine Sippe aus. Aber nicht er, sogar das Volk muss es machen. Ja. Amen. Weißt du, es war dann auch eine Warnung an den Rest. Hallo? Sich gegen Gott zu stellen, ist nicht weise er. Ihn zu berauben, Achan beraubt ihn auch noch. Also. Ja.
Es erinnert mich auch an das, was wir gerade am Anfang gesprochen haben, das Wort, der Herr gibt sein Wort, ja, und das, was er sagt, ist dann bestehen. Und da gibt es keine Kompromisse, auch für diese Absolutheit, aber auch für den Herrn. Ja. Und ich glaube auch so, dass, das ist das Gefährliche, wenn man denkt, du hast gerade halt gesagt, ja, das stimmt auch oft, der Herr gibt Licht und er will, dass wir das beseitigen. Und oft wollen, also in meiner Erfahrung, will ich, dass der Herr das beseitigt. Ich warte, bis er das macht. Irgendeine Situation gibt oder keine Ahnung was und dass ich dann frei bin. Aber der Herr sagt, nein, ich habe dir Licht gegeben, ich habe zu dir gesprochen und du sollst es ausfordern. Und ich habe auch doch kurzem mit einer Schwester Gemeinschaft gehabt und da habe ich gesagt, guck mal, im Wort Gottes steht so geschrieben, es ist nicht gut, das, was du tust. Und dann hat sie gesagt, ich finde, es ist nicht schlecht. Und wenn es schlecht sein würde, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt oder mein Herz würde zu mir sprechen. Aber das Wort Gottes ist wirklich schon eine große Basis. Und das, was der Herr spricht, gibt es keine Ausnahmen oder so. Das, was der Herr sagt, dann muss es auch gemacht werden. Und das ist das Gefährlichste, auch dann zu warten und zu denken, ja, der Herr muss es selber machen.
Genau.
Natürlich ist auch, oft haben wir die Kraft nicht, aber wenn wir zum Herrn rufen und sagen, wie der eine, der gesagt hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, also diese Kooperation mit dem Herrn. Ja.
Ich denke, das ist ein guter Einstieg fürs nächste Mal für Kapitel 8. Weißt, jetzt kannst du Kapitel 8 auch nochmal ganz anders angehen. Das war schon wichtig, dass wir uns dieses Ganze, was mit Band zu tun hat, dass wir uns das jetzt noch auch gut hätten. Wobei, mir ging es am Anfang wirklich so, ich dachte, so negativ. Weißt du, oft ist auch so ein bisschen in uns, wir wollen oft nur die schönen Verse und der Herr ist mein Heil und er ist meine Errettung. Es gibt ja so in der Schrift, weißt du, so wirklich auch zwei Linien so ein bisschen. Und oft, ich liebe natürlich auch die Gnade und die Verse über Gnade mehr, wie jetzt über Wahrheit. Und Wahrheit ist auch manchmal ein bisschen scharf und mir ist auch lieber Liebe wie jetzt Licht. Gesicht hat auch so was Bloßstellendes und. Verstehst du? Wir sind immer geneigt, immer das Flauschige und das Nette und auch der Verse zu nehmen. Mhm. Und ach, Verbannen, was? Reden wir doch gar nicht. Aber so viel Verse, gell? Ja. Das wäre auch nicht dem Herrn gerecht, wenn wir die Dinge weglassen. Ja?
Amen.
Und ja. Wir kriegen das Gute und Flauschige nicht, ohne dass wir das andere auch nehmen.
Amen.
Genau, das ist wichtig. Wie willst du Gott kennen, wenn du nur einen Teil nimmst? Dann ist, das ist ja das Problem unserer Vorstellung oft, dass man eine Vorstellung von Gott hat, er ist so und so.
Der liebe Gott.
Eben, weil man gar nicht die andere Seite gucken will. Mhm. Du kannst von jedem Menschen Vorstellung haben, und die kann ganz verzerrt sein, nämlich dann, wenn du bestimmte Dinge nicht sehen willst. Das kann immer passieren. Mhm. Aber wenn du die Person kennen willst, musst du auch die andere Seite sehen. Und auch verstehen, ja. Und bei Gott müssen wir beide verstehen. Und uns geht es doch oft so. Da kommt jemand, der hat was vom Alten Testament aufgeschnappt und dann fängt er gleich an loszuschimpfen und sagt, ja, und so. Oder es gibt da den Spruch, dass man sagt, ja, der Gott des Alten Testamentes und der Gott des Neuen Testamentes. Als ob Gott schizophren wäre, ja. Oder seine Meinung geändert hätte. Im Alten Testament hat er draufklopft, wie verrückt. Dann hat er irgendwann mal die Hand wehgetan und hat er gesagt, so, und jetzt bin ich der Liebe. Ja, so ist doch, oder? So denken sie, aber Gott ist doch derselbe im Alter als auch im Neuen Bund, ja. Also das heißt, wenn ich Gott kennenlernen will, ich muss beide sehen. Ja. Und wenn ich eben, wie wir das ja gesehen haben, wenn ich das Neue und den neuen Bund und das neue Jerusalem und der neue Himmel sehen will, dann muss ich auch den Feuersee sehen. Mhm. Sonst geht's nicht, ja. Ich kann nicht den neuen Himmel haben ohne den Feuersee. Wandelt die Erde, am Schluss heißt es durch Feuer richten, ja, am Schluss, erst hat es durch Wasser gerichtet, am Schluss durch Feuer. Wenn du die Sintflut nicht haben willst, dann gibt es auch keine neue Erde danach. Gibt's, gell? Und das ist das, was wir eigentlich brauchen. Und wir müssen frei sein von unseren Vorstellungen über Gott, sondern müssen zu dem kommen, was Gott ist. Er ist beides. Ein verzehrendes Feuer und ein Gott der Liebe.
Amen.
Gesund, wenn wir beide Seiten von Gott kennen.
Halleluja.
Es ist schon interessant, weißt du, jedes Mal in diesen zwei Versen heißt es, sie haben dann Gott einen Altar. Das heißt, die Reaktion auf dieses Gericht war nicht, dass ich sagte, na, der kann man ja, was ist denn das für ohne? Sie weihen sich Gott. Mhm. Als Reaktion auf diese beide Gerichte, sie weihen sich Gott. Ja, also da fängt eine Beziehung an. Wenn wir weihen uns dann Gott, wenn es uns so richtig gut geht, oder? So schlaraffenlandmäßig, Gott hat uns gerade super versorgt, aber da ist gerade eigentlich, das sind beides Mal Situationen des massiven Gerichtes und ihre Reaktion ist, sie weihen sich Gott.
Amen.
Ja. Das hier war es auch eine Befreiung eigentlich, oder was Positives da. Also die Völker haben ja auch die Israeliten oft unterdrückt. Also solange die, wenn sie nicht regiert haben, als sie vielleicht wieder nicht treu waren, dann haben ja oft auch die anderen ihnen zugesetzt und sie auch zum Teil unterdrückt und sie mussten später sogar Abgaben zahlen, manche und so.
Genau.
Und ich weiß nicht, also ich finde es irgendwie befreiend hat, so das zu sehen, dass Gott so absolut ist da. Weil auch, ja, wie wir es auch hatten, ja auch in uns, auch in mir sind Sachen, wo ich weiß, der Herr muss auch, ja, es muss auch weg und da braucht es auch so ein Gericht. Und irgendwie ist es gut, da will ich noch mehr auch einzahlen mit dem Herrn einfach. Noch mehr lernen, auch dieses Gericht so mit ihm halt auszuführen gegen manche Sachen.
Mhm.
Amen. Und das ist befreiend, also ich finde es gut.
Ja, klar.
Weil das einfach uns ja reinigt und uns zum Herrn hinbringen kann und ins gute Land hineinbringen kann. Also eigentlich erreichen wir dadurch die Verheißungen und ohne das geht es auch nicht.
Amen.
Und ja, es ist halt, ist beim Herrn ja oft so, oder wenn sowas ist, ja, im ersten Moment ist es vielleicht schon schwer oder so, aber ich glaube auch die Israeliten damals haben wahrscheinlich auch einfach das gute Land auch gesehen, als sie das ausgeführt haben. Also die haben sich jetzt nicht, die sind dann nicht verzweifelt an der Aufgabe, den Bann zu vollstrecken, sondern haben schon gesehen, Gott bringt sie ins gute Land hinein.
Und dadurch, dass sie den Bann vollstreckt haben, konnten sie das Land auch einnehmen. Und ja, von daher, ich finde es, wie gesagt, ich finde es irgendwie gut, einfach zu sehen, ja, wie Gott da auch handelt und auch wie er auch fähig ist, auch einfach mit unserem Fleisch und den Dingen umzugehen. Halt.
Ja.
So, okay. Ja, auch beenden kann einfach.
Amen.
Ja, lobt den Herrn.
Amen.
Jetzt sind wir reif. Das Bett einerseits und andererseits für Kapitel
8. Du sagst, du nicht anschauen.
Nö. Philipp ist einverstanden, dürfen wir in Kapitel 8 gehen. So schnell ist, wenn man das gesellte Kapitel fertig macht.
Aber nächstes Mal ist ein Vormittag, dann sind wir nicht
mehr. Ja, weil die meisten sind nicht da.
Ja.
Richtig.